inneren Auge jetzt schon so ein Bild. Hudson Taylor als Engländer, wahrscheinlich so steifer Hut und irgendwie so ein etwas ältlicher Anzug. Und dann hat er versucht, den Chinesen das Evangelium weiterzugeben. Und irgendwann in seiner Missionsarbeit in China hat Hudson Taylor gemerkt, da ist eine Riesendistanz zwischen mir als Engländer und den Chinesen. Und dann hat er einen Schritt gewagt, den bis dahin Missionare sich niemals getraut haben. Er hat sich die Haare wachsen lassen, dann wiederum abschneiden lassen, seine blonden Haare dunkel gefärbt, angefangen, chinesische Kleidung zu tragen und Chinesisch sprechen gelernt. Spätestens da wäre es bei mir wahrscheinlich schon raus gewesen, diese Sprache, die ja völlig anders ist als Englisch, das zu lernen, da reinzukommen. Und er hat gesagt, ich muss den Chinesen damit näher kommen, damit ich ihnen das Evangelium bringen kann. In der Fremde hat er irgendwie ja gar nicht anders gelebt, oder? Und er war trotzdem anders. Es gibt Berichte davon, dass er dann bei Veranstaltungen, wo er gepredigt hat, wo er von Jesus erzählt hat, dass da ein Mann, ein chinesischer Gelehrter gekommen ist, der dann davon berichtet hat, ich suche seit Jahren die Wahrheit und jetzt kommst du und bringst mir die Wahrheit. Die ist ganz anders als alles, was wir bisher mitbekommen haben. Wie du lebst, obwohl du aussiehst wie wir Chinesen, wie du sprichst, wie du dich gibst, es ist trotzdem ganz anders, obwohl du einer von uns bist. Und obwohl er irgendwie Chinese geworden ist, hat Hudson Taylor in der Fremde ganz anders gelebt. Und anders leben in der Fremde, wir haben uns ja in den letzten Wochen schon Anregungen von Petrus dazu angehört, wie es ist, wenn wir ein Leben in der Fremde leben, also ein Leben in einem Umfeld, was alles andere als christlich geprägt ist, was mit den christlichen Werten, mit unserem Glauben so wenig anfangen kann. Es ging zum einen die ersten Kapitel im Petrusbrief so um die theologischen Grundlagen, was macht den Glauben eigentlich aus, was ist unser Fundament, worauf stehen wir eigentlich als Christen, unabhängig davon, wo wir unseren Glauben leben. Und dann hatten wir ja in den letzten Wochen diese ganz praktischen Beispiele. Was heißt das denn, als Christ zu leben, wenn ich auch Staatsbürger im Staat bin? Wie lebe ich im Verhältnis zum Staat? Wie lebe ich gegenüber meinen Vorgesetzten, wenn das heißt, ich leide an der Arbeitsstelle, vielleicht auch ungerecht? Und dann beim letzten Mal, vielleicht schwitzt der eine oder andere immer noch, weil es so heiß war, aber nicht nur wegen dem warmen Wetter, sondern auch wegen dem Thema, dieses Miteinander Männer und Frauen, wo wir auch gemerkt haben, die biblische Botschaft ist ganz anders als das, was uns gesellschaftlich mittlerweile verkauft wird. Und trotzdem kann es vielleicht ganz heilsam sein, sich dem auch auszusetzen. Und alles, was Petrus gesagt hat in diesem Abschnitt, steht ja unter diesem Vorzeichen in Kapitel 12, 2, Vers 12, ihr lebt unter Menschen, die Gott noch nicht kennen, führt darum ein vorbildliches Leben. Und dann geht das ja weiter, eben zeigt durch euer Leben, was euch wichtig ist und dass diese Menschen, die euch nicht kennen, in ihrem Verhalten angesprochen werden, dass sie die Botschaft verstehen, dass sie mehr und mehr merken, ihr seid gar nicht so, wie wir gedacht haben, dass ihr seid. Und das ist der Auftrag gerade für das Leben in einer Umgebung, die mit Glauben an Jesus so wenig anfangen kann, ein fremdes Umfeld sozusagen. Und bevor wir jetzt predigtreihen technisch sozusagen in die Sommerpause gehen, passt das wunderbar. Petrus wusste das wahrscheinlich schon vor fast 2000 Jahren und hat jetzt eine Art von Zusammenfassung in diesen Brief geschrieben und dann werden wir im August das Ganze wieder aufgreifen. Er legt auf drei Arten zu leben Wert, die mit der Fremde zu tun haben und die eben unter dieses Thema passen, anders leben in der Fremde. Und dazu lese ich uns aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse 8 bis 17. Euch alle schließlich fordere ich dazu auf, euch ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Seid voller Mitgefühl, liebt einander als Glaubensgeschwister, geht barmherzig und zuvorkommend miteinander um. Vergeltet Böses nicht mit Bösem und Beschimpfungen nicht mit Beschimpfungen. Im Gegenteil, segnet. Denn dazu hat Gott euch berufen, damit ihr dann seinen Segen erbt. Denkt daran, dass es in der Schrift heißt, wer sich am Leben freuen und glückliche Tage sehen will, der gebe Acht auf seine Zunge, damit sie nicht Böses redet. Und auf seine Lippen, damit kein unwahres Wort über sie kommt. Er wende sich vom Bösen ab und tue, was gut ist. Er sei auf Frieden aus und setze sich mit ganzer Kraft dafür ein. Denn der Herr wendet sich denen zu, die seinen Willen befolgen. Und er hat ein offenes Ohr für ihre Bitten. Doch wo jemand Böses tut, wendet er sich gegen ihn. Wenn ihr also mit unermüdlichem Eifer das tut, was gut und richtig ist, Kann euch dann überhaupt jemand etwas Böses antun? Und solltet ihr trotzdem leiden müssen, gerade weil ihr euch nach Gottes Willen richtet, dann seid ihr glücklich zu preisen. Habt keine Angst vor denen, die sich gegen euch stellen, und lasst euch nicht einschüchtern. Ehrt vielmehr Christus, den Herrn, indem ihr ihm von ganzem Herzen vertraut. Und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert. Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Aber tut es freundlich und mit dem gebotenen Respekt. Immer darauf bedacht, ein gutes Gewissen zu haben. Denn wenn ihr ein vorbildliches Leben führt, wie es eurer Zugehörigkeit zu Christus entspricht, werden die, die euch verleumden, beschämt dastehen, weil ihre Anschuldigungen sich als haltlos erweisen. Und sollte es Gottes Wille sein, dass jemand leiden muss, weil er Gutes tut, dann ist das auf jeden Fall besser, als wenn er leiden muss, weil er Böses tut. Anders leben in der Fremde. Petrus zeigt uns drei Möglichkeiten, wie das aussehen kann. Auf Menschen ausgerichtet, auf Gott fokussiert und auf Leiden eingestellt. Auf Menschen ausgerichtet. Petrus hat ja im letzten Abschnitt oftmals den Blick eben auf dieses Leben als Christ im Kontext der fremden Umgebung beleuchtet. Und das ist ja die Realität der Leser seines Briefes gewesen, die aus ihrer Heimat, wahrscheinlich irgendwo in Israel und Umgebung, vertrieben worden sind in die heutige Türkei, da als Minderheit gelebt haben und trotzdem ja nicht ganz alleine waren. Vielleicht ist in den letzten Wochen so der Eindruck entstanden, das heißt ja, da ist irgendwo mal so ein einzelner Christ irgendwo in einem Örtchen. Das war ja nicht die Botschaft. Wenn Petrus das schreibt, heißt das, das sind auch schon kleinere Gemeinden, die aber natürlich nicht die Mehrheit waren in dem Umfeld, wo sie waren. Das heißt, die Menschen leben auf der einen Seite, die Christen, in ihrem christlichen Umfeld, aber natürlich auch in dem Kontext der Gesellschaft, die sie umgibt. Und wenn Petrus hier von der Ausrichtung auf Menschen spricht, dann sind eben auch beide Seiten irgendwie im Blick. Und wenn man die ersten Verse hier anschaut, dann merkt man, Petrus geht ja genau darauf ein, wie gehen wir denn miteinander um in der Gemeinde und was heißt das dann auch für das Umgehen mit den Menschen, die nicht in der Gemeinde sind. Also zunächst die Frage auf Menschen ausgerichtet, was heißt das denn innerhalb der Gemeinde? Und wenn man die ersten Wörter anschaut, die ersten Aufforderungen, die Petrus da so weitergibt, dann könnte man sagen, ja, es geht ihm um eine liebevolle Beziehung, Liebe untereinander in der Gemeindefamilie, in dem Miteinander, was da ist. Und damit das überhaupt gelingt, gibt er ja als erstes diese Aufforderung mit, richtet euch auf das gemeinsame Ziel. Versucht, dieses Ziel zu haben. Wenn man in der Fremde unterwegs ist, haben wir ja heutzutage super technische Geräte, die uns dann da helfen, Navi oder Google Maps auf dem Handy. Da kommen wir in der Regel ja ganz gut an, wenn wir denn auch alle wirklich das gleiche Ziel haben. Ich muss bei der Navigationsgeschichte immer daran denken, als ich auf eine Hochzeit gefahren bin, durfte da noch nicht selber Auto fahren, bin mitgenommen worden und es waren mehrere Autos, die aus meinem Heimatort gefahren sind. Die Hochzeit war in Salzburg und wir haben dann da in Berchtesgaden in der Nähe in dem CVM-Haus übernachtet. Und es gibt ja dann beim Autofahren verschiedene Dinge, die einem helfen. Man hat natürlich das Navi, die Älteren unter uns, inklusive mir, gucken ja vorher auch immer noch mal auf die Karte, um sich da ein bisschen den Überblick zu verschaffen. Und dann gibt es ja auch noch die Logik, beziehungsweise die Augen, die Schilder lesen können. Und das logische Verständnis sagt mir ja, wenn ich aus dem Norden in den Süden fahre, dann in München, so um München herumgefahren bin, dann da so am Chiemsee vorbeifahre, auf der rechten Seite aus dem Autofenster die Alpen sehe und weiß, Hintersee ist ein Alpensee, das heißt, ich muss irgendwie in die Berge. Ich fahre von der Autobahn runter, rechts, dann sagt mir alles, ich müsste nach rechts fahren. Das Navi sagte damals auch, fahr nach rechts. Wir waren das dritte Auto in der Kolonne und aus irgendeinem Grund sind alle nach links gefahren. Und waren ganz verwundert, dass wir nicht da angekommen sind, wo wir hingekommen sind. Da hatte einer nicht das richtige Ziel. Und so ist das, wenn wir in der Gemeinde unterwegs sind. Wenn wir alle unterschiedliche Ziele haben in der Gruppe, dann wird das ein bisschen chaotisch. Das eine Handy sagt, nach 100 Metern rechts abbiegen, der nächste hat die Karte falsch rumgehalten, läuft eh nach hinten und so weiter. Wie soll das denn funktionieren, wenn wir uns nicht auf ein Ziel einigen können? Das gibt ein Riesenchaos. Und deswegen sagt Petrus hier am Anfang, seid auf das gleiche Ziel ausgerichtet. Ihr braucht dieses Ziel miteinander, damit es nicht Hü und Hott wird. Das heißt nicht, dass Petrus sagt, wir müssen jetzt in der Gemeinde alle gleichgeschaltet sein. Wir müssen alle gleich denken, wir müssen alle gleich aussehen, wir müssen alle das Gleiche sagen. Wäre ja auch ein bisschen komisch, wenn Gott uns vorher unterschiedlich schafft, dass er dann auf einmal sagt, aber ihr müsst alle gleich sein. Da würde irgendwo was ein bisschen haken an der Stelle. Aber was Petrus hier so wichtig ist, ist zu sagen, der Kern unseres Glaubens, der muss klar sein. Da rütteln wir nicht dran. Und der Kern des Glaubens ist Jesus Christus. Das Ziel ist, mit dem ganzen Leben ihn zu ehren, mit allem, was wir tun in der Gemeinde und davon weiter zu sagen, dass wir noch weitere Menschen dazu einladen können. Und natürlich ist klar, wie das ganz konkret aussieht, dass ich Menschen zum Glauben einlade. Wie es aussieht, Jesus zu ehren, kann natürlich auch von Person zu Person nochmal anders sein, aber das muss zumindest unser Ziel sein. Wenn die einen sagen, wir wollen Jesus ehren und die anderen sagen, wir wollen ein schönes Haus haben und die dritten sagen, wir sind hier eigentlich nur zusammen, weil es ab und zu mal was zum Essen gibt, dann sind wir auch schon nicht auf dem gleichen Weg. Dann ist das auch schon durcheinander. Zu viele Ziele, wenn der Auftrag unklar ist, dann wird die Gemeinde nicht zusammenbleiben, dann treibt das die Gemeinde auseinander und das wäre ja unter Menschen eigentlich auch der natürliche Prozess. Miteinander wirklich eng beieinander zu sein, miteinander unterwegs zu sein, ohne dass ständig die Reibereien da wären, das passiert so selten. Das Natürliche ist doch, dass mein Wunsch ist, in jedem Miteinander mit Menschen, ganz egal ob im Großen oder im Kleinen, mein Ding muss durchkommen. Mein Wille soll geschehen. Der wichtigste Mensch im Universum muss mit seinen Vorstellungen ja wohl alles durchkriegen, was es überhaupt gibt. Das muss doch funktionieren. Und die Perspektive von Petrus ist eine ganz andere, wenn er sagt, seid voller Mitgefühl. Liebt einander als Glaubensgeschwister, geht barmherzig und zuvorkommend miteinander um. Nicht ich stehe zuerst im Fokus, sondern die anderen. Nicht mein Ding muss durchkommen, nicht meine Bedürfnisse müssen in der Gemeinde zuerst befriedigt werden, sondern ich habe den anderen im Blick. Ich denke daran, was könnte dem anderen dienen. Wir haben da Anfang des Jahres schon mal drüber gesprochen, wo es um das Thema Gottesdienst ging. Muss ich im Gottesdienst erwarten, dass der ganze Gottesdienst nur meine Bedürfnisse streichelt? Oder kann ich damit zufrieden sein, wenn Lieder gesungen sind, die mir nicht gefallen, es aber sein könnte, dass jemand anderes gesegnet wird? Wenn ich sage, ich kann mit der Predigt oder dem Prediger nichts anfangen, könnte es sein, dass gerade jemand anderes durch den Heiligen Geist angesprochen wird und zum Glauben findet? Wäre das möglich und kann ich das aushalten? Nicht ich stehe im Fokus, sondern ich bin auf die anderen ausgerichtet. Und das sind ganz andere Werte als das, was uns die Kultur um uns herum, was uns die Gesellschaft lehrt. Da geht es doch nur darum, ich muss durchkommen, ich muss mich selbst verwirklichen, ich muss noch erfolgreicher sein, ich muss auf meine Kosten kommen. Dieses Produkt brauche ich für mich, damit es noch mehr wird. Und ich brauche dieses und jenes und ich lebe, ganz egal, was es für die anderen bedeutet. Jeder denkt nur an sich. Und Petrus macht das deutlich, wer Jesus ehrt, der kann sich unterordnen. Der kann sich einordnen in die bestehenden Beziehungen, in die Systeme, in denen man steht, in der Gemeinde. Ich bin für die anderen da. Ich bete für die anderen. Ich bringe meine Gaben, meine Zeit, mein Geld, all das ein zur Ehre von Jesus und damit auch zum Wohl von dem ganzen Miteinander. Ich achte die anderen in der Gemeinde höher als mich selbst, auch wenn es mir vielleicht schwerfällt, weil spätestens, wenn ich selbst in den Spiegel schaue, sehe ich mindestens einen komischen Vogel, der in der Gemeinde ist. Und vielleicht gibt es noch ein paar mehr, die das auch kennen, wenn sie morgens vorm Spiegel stehen. Ich bin barmherzig. Ich bin rücksichtsvoll. Ich bin offen für die Nöte, für die Sorgen der anderen um mich herum. Die anderen sind nicht nur Beiwerk beim Starauflauf meines eigenen Egos. Sie sind wichtiger Teil der Familie, Gemeinde. Und wenn wir Gemeinde so denken und so leben, dann ist das ein wichtiger Baustein, den wir als Christen brauchen, damit wir in diesem fremden Umfeld überhaupt klarkommen können. Unterstützung für mich. Gerade dann, wenn ich mich fremd fühle, fühle ich mich zumindest in der Gemeinde noch zu Hause, angenommen, aufgenommen, verstanden, mitgetragen. Und die andere Realität ist ja auch Wahrheit. Eben diese Fremde, die noch da bleibt. die Gesellschaft um mich herum. Auch davon spricht Petrus ja. Auch wenn die Gemeinde so ein wunderbarer Ort an Aufnahme, Annahme, Wertschätzung, Achtung und so weiter ist, bleibt dieses Haifischbecken um mich herum ja immer noch bestehen. Und Petrus hat klare Aufträge für die Christen in der Fremde und die zeigen ganz deutlich, wir müssen mit Widerstand rechnen. Und das kommt nachher nochmal etwas deutlicher. Wir müssen damit rechnen, dass die Leute nicht auf uns gewartet haben mit der christlichen Botschaft, dass die Leute nicht auf uns gewartet haben als Gläubige, dass die nicht darauf gewartet haben, dass wir ihnen von Jesus erzählen, dass sie nicht Applaus klatschen, wenn wir sagen, wir beten noch vor dem Essen oder so. Und der Auftrag in der Situation ist vielleicht nicht dem ersten Impuls nachzugeben, den wir dann auch hätten. Ich schlage in der gleichen Weise zurück, wie es mir angetan worden ist. Ich gebe das einfach eins zu eins zurück. Ganz anders die Botschaft von Petrus. Vergeltet Böses nicht mit Bösem und Beschimpfungen nicht mit Beschimpfungen. Es wird kommen, dass ich als Christ das erlebe, dass ich beschimpft werde, weil ich an Jesus glaube. Dass ich Böses erlebe, weil ich mit Jesus unterwegs bin. Und der Auftrag, den Petrus jetzt hier gibt, ist: segnet. Redet gut zu den Menschen, redet gut über die Menschen. Das ist ja Segen eigentlich ausgedrückt. Ich spreche jetzt nicht nur gut im Sinne von schöne Worte, sondern ich spreche etwas Gutes über der Person aus, über Gott. Der Herr segne dich, sagen wir nach dem Gottesdienst. Eben, ich kann die Person nicht segnen, sondern ich wünsche, dass der Herr sich dir gegenüber positiv zuwendet, dass er dir Gutes tut, obwohl du mir gerade alles andere als Gutes getan hast. Das ist das krasse Gegenteil von Fluchen, von Beschimpfen, von Zurückschimpfen und all das Böse auszuschütten. Es ist Gottes Auftrag, er beruft zum Segen und er verspricht auch seinen Segen. Wenn wir so leben, sind wir in dieser Welt nicht alleine. Er stellt sich da dazu. Diese Zusage, er verlässt uns nicht. Auch dann, wenn wir Ungerechtigkeit erleben, wird er Gerechtigkeit schaffen. Und in diesem Wissen, was Petrus ja auch in dem ersten Teil des Briefes schon sehr deutlich gemacht hat, gerade im ersten Kapitel, wo es auch um die Auferstehung geht, diese Hoffnung, die weit über das hinausgeht, was wir hier erleben, in diesem Wissen wird es vielleicht ein wenig einfacher, dass wir das auch umsetzen können. Dass wir bereit sind, eben nicht eins zu eins zurückzuschlagen, sondern zu sagen, ich segne, ich rede positiv, ich muss das nicht vergelten, was mir passiert ist, ich muss mir nicht selbst Recht schaffen. Das ist gar nicht meine Aufgabe, sondern ich vertraue darauf, dass da jemand ist, der das tun wird, der wirklich Gerechtigkeit schafft, auch wenn ich davon hier und jetzt noch gar nichts gesehen habe. Und dafür müssen wir uns manchmal ganz schön zurückhalten oder viel darum beten, dass uns Gott Gelassenheit und Ruhe schenkt, die Zunge im Zaum hält, dass wir vielleicht auch mal draufbeißen müssen, wenn das gar nicht anders geht, aber eben nicht dem ersten Impuls, ich hau noch mal drauf, nachzugeben. Auf Menschen ausgerichtet, das ist dieses andere Leben, was nicht immer Zustimmung erwarten lässt. Und ich habe unter der Woche ein Zitat gelesen von dem britischen Theologen N.T. Wright, der diesen ersten Gedanken relativ gut zusammengefasst hat. Von daher gebe ich euch das gerne auch mal noch mit. Und er schreibt in Kommentar über Petrus' Brief: Hierin liegt die Ironie. Christen sollen unverwechselbar sein, doch wenn wir es sind und dafür verspottet und kritisiert werden, stehen wir in der Versuchung, im Gegenzug ebenfalls Menschen zu verspotten und zu kritisieren. Und dann sind wir nicht mehr unverwechselbar, weil wir uns wie alle anderen verhalten. Dann leben wir nicht mehr anders, wenn wir sind wie alle anderen. Dann machen wir keinen Unterschied an der Stelle. Und das ist der Auftrag, den Gott uns gibt. Und das funktioniert nicht, wenn wir nicht, und das ist das Zweite, was Petrus uns mitgibt, auf Gott fokussiert sind. Um das zu verdeutlichen, hat Petrus ein Beispiel aus dem Alten Testament aufgegriffen. Das findet man nicht ganz auf den ersten Blick, wenn man in den Text reinschaut, aber auf den zweiten Blick wird es vielleicht deutlicher, was dieses Beispiel ist, was er uns hier weitergeben will. Es ist ja ein längeres Zitat aus dem Alten Testament. Vielleicht habt ihr euch auch schon gewundert, als ihr die Verse eben gehört habt und gedacht, ich kenne doch diese Worte irgendwoher, aber aus einem ganz anderen Kontext. Was ist das denn eigentlich nochmal? Und darin liegt das Beispiel versteckt an dieser Stelle. Das Beispiel ist nämlich König David, was Petrus hier anspricht. Einer, der das zeigt, so zu leben. Und dieses Beispiel ist in den Versen 10 bis 12 versteckt, die nämlich ein Zitat aus einem der Lieder von David sind, Psalm 34. Und damit wir verstehen, was Petrus hier verdeutlichen will, müssen wir uns kurz die Situation vor Augen halten, die David dazu gebracht hat, diesen 34. Psalm zu schreiben. David war ja der große gefeierte Held, Riese Goliath und so weiter, wir kennen die Geschichte. Er hatte ihn besiegt und war dann am Hof von König Saul. Und Saul hat aber relativ schnell mitbekommen, mit dem David stimmt irgendwas nicht. Also eigentlich stimmte mit Saul was nicht, aber David war für ihn halt ein Problem, weil Saul wusste, der wird mich mal als König beerben. Also muss ich den ausschalten. Der muss weg, damit die Herrschaft von mir und meiner Familie nicht gefährdet ist. Und was tut Saul? Er fängt an, David zu verfolgen. Und David ist auf der Flucht. Man kann da ganze Kapitel im ersten Buch Samuel lesen. Da ist nur Flucht, Flucht, Flucht. Ständig muss sich David wieder verstecken. Und er kommt zu dem Punkt, dass er sagt, in Israel gibt es keinen sicheren Ort. Ich komme zu den Philistern. Die sind ja die Erzfeinde von Israel gewesen, damals in der Zeit. Und das Ungünstige war, dass die Philister ganz genau wussten, wer da gerade gekommen ist. Das war der, der ihren Superkrieger Goliath umgebracht hat, von dem in Israel gesungen worden ist, Saul hat 1000 Mann erschlagen, David aber 10 mal 1000. Und jetzt merkt David, die Situation wird sehr brenzlig. Es könnte sein, dass die mich jetzt hier ins Gefängnis werfen. Und dann kommt er zu dieser verrückten Idee, dass er sich sagt, ich stelle mich jetzt wahnsinnig. Vor dem König der Philister fängt er plötzlich an, sabbert seinen Bart voll, kratzt irgendwie an der Tür rum, wie auch immer wir uns das vorstellen können. Und der König der Philister sagt, Leute, ganz ehrlich, ich habe genügend Bekloppte bei mir in meinem Land, in meinem Hofstaat. Was will ich jetzt noch mit dem? Mach, dass der wegkommt. Den können wir hier nicht auch noch gebrauchen. Und David kann wieder fliehen und kommt in Sicherheit. Und dann schreibt er diesen 34. Psalm über das, wie sich Gott ihm zugewendet hat. Und dann kommen auch diese Verse, die Petrus hier zitiert, wer sich am Leben freuen und glückliche Tage sehen will, der gebe Acht auf seine Zunge, damit sie nichts Böses rede, und auf seine Lippen, damit kein unwahres Wort über sie kommt. Er wende sich vom Bösen ab und tue, was gut ist. Er sei auf Frieden aus und setze sich mit ganzer Kraft dafür ein. Denn der Herr wendet sich denen zu, die seinen Willen befolgen, und hat ein offenes Ohr für ihre Bitten. Doch wo jemand Böses tut, wendet er sich gegen sie. Und diese Verse, die Petrus von David zitiert, die kommen aus diesem Kontext. Die einleitende Frage hat Petrus nicht mitzitiert, die in dem Psalm aber noch davor steht, nämlich diese Frage, ich will euch zeigen, wie ein Leben aussieht, was Gott ehrt, was in Ehrfurcht vor Gott passiert. Und dann zählt David das auf, was Petrus hier jetzt auch zitiert hat. Und wenn wir nochmal versuchen, uns an das Leben von David zu erinnern im Alten Testament, dann merken wir, der hat nicht nur dieses Lied gesungen, um zu sagen, ich tue das, ich spreche jetzt davon, das wäre doch eigentlich ganz schön, wenn ich meine Zunge zügle, wenn ich nicht das Böse weiterbringe und wenn ich dem Frieden nachjage, sondern wir sehen, er tut das auch. Er hätte 2-mal die Gelegenheit gehabt, Saul umzubringen. Diese eine Geschichte mit der Höhle, wo Saul mal für kleine Könige muss. Und David sitzt hinten in der Höhle und alle Männer von David sagen, das ist die Gelegenheit, jetzt bring ihn endlich um. Und das Einzige, was David tut, ist, er schneidet ein Stück von dem Mantel von Saul ab, geht nach ihm aus der Höhle raus, zeigt ihm diesen Mantel und Saul wird klar, es hätte mein Ende sein können. Und es sind immer mal so Momente, wo Saul das anerkennt und sagt, David, du bist ein Segen, ich lass von dir ab. Dann geht das wieder von vorne los, aber wir merken, David lebt danach und er fördert den Frieden und er lebt auch zeitweise dadurch den Frieden. Und genau so ist das auch für uns. Wenn ich auf Gott, wenn ich auf Jesus ausgerichtet lebe, dann kann er mir diese Kraft geben, dann wird er mir diese Kraft geben. Wenn ich Gottes Ehre suche, dann zeigt sich das in der Ausrichtung auf Menschen, dann ordnen sich andere Dinge ein. In meinem Leben, in Ehrfurcht vor Gott lebt man so, dass ich auf Menschen ausgerichtet bin, dass ich nicht Böses mit Bösem vergelten muss, dass ich nicht alles sage, was mir gerade durch den Kopf geht, dass ich den Frieden suche und dem nachjage, weil ich Gott ehren will mit meinem Leben, weil das aus allen Knopflöchern rauskommen soll. Aber uns ist klar, dass das aus uns heraus ganz schwierig sein wird. Dass das aus uns heraus so schlecht funktioniert. Das funktioniert nicht so gut in der Gemeinde und noch weniger gut in unserem nichtgemeindlichen Umfeld. Ich kann ein solches Leben aus mir alleine heraus nicht leben, weil in mir drin immer dieser Gedanke ist, ich, aber ich. Ich brauche noch was, was an mir arbeitet. Ich brauche Gott und seine Kraft. Ich muss mich von ihm mit Liebe, mit seiner Vergebung, mit seiner Barmherzigkeit, mit seinem Segen, wie wir es eben auch gesungen haben, beschenken lassen. Ich muss mich von seiner Demut bestimmen lassen. Und das kann ich lernen bei Jesus. Er zeigt uns diese Eigenschaften, dass er bereit ist, so weit zu gehen. Er kommt aus dem Himmel herunter, er wird einer von uns und er geht den Weg bis ans Kreuz. Er stirbt schuldlos für uns. Und wenn ich sehe, was ist Jesus bereit für dich und für mich zu tun, ohne dass ich irgendwas beigetragen habe, ohne dass ich irgendwas dazu getan habe, nichts in die Waagschale werfen kann, dass ich da irgendwas kriege, dann ist das auf der einen Seite beschämend. Nichts habe ich zu bringen dafür, dass du mich so liebst. Und auf der anderen Seite ist es so wohltuend und so heilsam. So sehr liebt mich Gott. So wichtig bin ich für ihn, dass er all das für mich tut. Ich bin es wert, dass Jesus mir das gibt, dass er den Frieden mit Gott herstellt, dass ich Friedensbote werden kann. Es zeigt mir was von Gottes Herz und das kann mein Herz auch bewegen lassen. Und ich kann anerkennen, dass Gottes Weg der beste Weg ist, auch wenn es nicht der leichteste Weg ist. Leben in der Verbindung mit Jesus, das sind gute Tage, wie es Petrus hier von David zitiert, auch wenn die nicht problemlos sind. Die Spuren davon, dass ich mich an Gott und seinem Wille orientiere, werden sichtbar werden für die Menschen. Die zeigen sich, wie ich als Christ im Staat lebe. Die zeigen sich, wie ich an meiner Arbeitsstelle lebe. Die zeigen sich, wie ich im Miteinander, in der Ehe, im Miteinander der Geschlechter lebe. Lebensbereiche, wo Andersartigkeit so deutlich zum Ausdruck kommen kann. Anders leben, wenn ich auf Gott fokussiert bin, wenn ich mich an seinem Willen orientiere. Sein Wille über meinem Wille. Dann gehe ich Schritte in die richtige Richtung. Und das klingt doch fast schon zu schön, um wahr zu sein, was Petrus hier schreibt, oder? Gute Tage sehen, wenn wir das tun. Christ sein, also nur locker und lässig, einfach so, ohne Probleme. Leider gibt es noch einen weiteren Abschnitt, den uns Petrus noch zumutet. Und den kann man mit auf Leiden eingestellt überschreiben. Irgendwie hat man doch das Gefühl, eben wenn man dieses Psalmzitat hört, was Petrus hier bringt, das scheint kein Problem zu sein. Die umgebende Kultur wartet doch anscheinend nur darauf, dass wir kommen und so anders leben, wie Petrus es hier schreibt. Allerdings wussten das die Menschen damals, und ich vermute, wir kennen das aus unserem Leben auch, ist, dass die Realität ganz anders aussieht und vielleicht auch immer mehr noch schwieriger werden wird. Wer für Jesus lebt, muss in einer ablehnenden Gesellschaft mit Widerstand rechnen. Wir werden das erleben, ob wir das wollen oder nicht. Wir müssen uns darauf einstellen, auch wenn wir im Moment immer noch im Frieden leben können. Aber das gehört dazu. Das ist eine unromantische Einschätzung. Damit lockt man keinen in die Gemeinde. Aber es ist die realistische Einschätzung, vor der wir stehen. Das möchte ich nicht gerne hören, aber wir müssen damit rechnen und wir müssen uns das auch immer wieder sagen, weil ich glaube, wenn sonst diese Situationen kommen und wir das uns schon nicht vorher gesagt haben, ist das eine der größten Herausforderungen für Christen in der heutigen Zeit. Die Frage, wie gehe ich damit um, wenn ich durch den Glauben Leid erlebe und im Glauben Leid erlebe. Das sind die Gründe, mit die meisten Gründe, warum Menschen den Glauben auch loslassen, weil sie damit nicht klarkommen, wie das sein kann, wenn ich mit Jesus lebe, dass ich trotzdem auch Leid erlebe. Und Petrus bringt uns hier tatsächlich eine andere Perspektive mit rein, die für unsere Ohren auch zuerst alles andere als verständlich oder nachvollziehbar klingt, wenn er letztendlich sagt, wenn ihr leiden müsst um den Glauben, wegen des Glaubens, dann seid dankbar. Seid dankbar dafür, wenn ihr leiden müsst. Dann, wenn es passiert, wenn es aus dem Glauben herum, aus dem Glauben kommt. Und hier ist es wichtig, das sich auch nochmal zu sagen. Wir haben das schon in den Blick genommen, als es um die Frage mit dem auf der Arbeit leiden ging. Wenn ich auf der Arbeit ein Schussel bin und zu spät komme und meine Arbeit nicht ordentlich mache, dann wird mein Chef mich nicht loben. Dann wird er mit mir nicht zufrieden sein. Und keine Ahnung, wenn er weiß, dass ich Christ bin, wird er vielleicht auch noch sagen, ja, zu spät gekommen, weil sie noch beten waren oder was auch immer. Dann ist es aber nicht, dass ich leide wegen dem Glauben, sondern weil ich einfach meine Arbeit nicht ordentlich gemacht habe. Dann ist das ein anderes Leiden, als um den Glauben zu leiden. Deswegen betont Petrus das ja hier. Wenn ihr leidet, obwohl ihr Gutes tut, obwohl es eigentlich keinen Grund gäbe, dass ihr Widerstand erleben müsstet, ausgerichtet an Gottes Willen unterwegs seid, wenn ihr nicht die Rache sucht, sondern segnet, wenn ihr eure Zunge im Zaum habt und trotzdem wird es Widerstand geben, dann seid dankbar, denn dann heißt das ja auch, es hat mit eurem Glauben was zu tun. Der fordert Menschen heraus, wie ihr lebt. Und Petrus erinnert daran, dass das Leiden kommt, aber auch, was eben die Hoffnung ist. Und mit wem wir unterwegs sind, auch in diesen Situationen. Habt keine Angst vor denen, die sich gegen euch stellen und lasst euch nicht einschüchtern. Habt keine Angst. Auch wenn der Widerstand kommen wird, rechnet damit, aber ihr müsst nicht mutlos sein, denn ihr lebt ja mit dem viel Stärkeren. Das Fundament für euer Leben, der Eckstein, der in euer Hausfundament mit eingebaut ist, auf dem euer Glaubenshaus, euer Glaubensleben steht, das ist Jesus Christus, der stärkste Herr, der, der alle Macht hat. Als Christ ist meine Hoffnung Jesus. Und die ist stärker als jeder Widerstand, der mir begegnen kann. Auch hier könnte man David wieder als Beispiel anführen, als er zu Goliath kommt und Goliath sagt, wie kommst denn du hier eigentlich an, wie der letzte Hirtenjunge, mit deiner komischen Steinschleuder, und David zu ihm sagt, ich komme mit Gott und der wird dich, großmäuliger Riese, in meine Hand geben. Mit dem Stärkeren unterwegs, als Christ ist das meine Hoffnung. Jesus der Mittelpunkt, das Zentrum, und das soll zum Ausdruck kommen in meinem Leben und vor allen Dingen auch durch die Worte. Seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben. Petrus sieht diese Möglichkeit, auch in den Widerständen, trotzdem noch evangelistisch, missionarisch, wie auch immer wir es nennen wollen, unterwegs zu sein. Das Leben von Christen, die bereit sind, für das Gute zu leiden, spricht Menschen auch immer noch an. Gibt zu denken. Und deswegen sollten wir sprachfähig werden, wenn wir gefragt werden, ja, warum lebst du denn so? Was ist denn deine Hoffnung? Natürlich mit Respekt, natürlich freundlich, den eigenen Glauben bezeugen, auch weise, wann es dran ist, wie viel wir wann, wie, wo auch sagen können und vor allen Dingen nicht einfach nur mit der Bekehrungsfrage ins Haus reinzufallen. Nicht das tun, was viele von uns schon erwarten. Antworten auf Fragen geben, die keiner gestellt hat. Das ist nicht unsere Aufgabe als Christen, sondern zu verstehen, was sind denn die Fragen, die die Menschen in meinem Umfeld haben. Welche Fragen bewegen meinen Nachbarn? Welche Fragen bewegen den Arbeitskollegen? Vielleicht die eigenen Kinder? Was ist das? Welche Anfragen haben die an Gemeinde? Welche Anfragen haben die an Jesus? Welche Werte nehmen sie denn aus dem Leben eigentlich mit? Und das braucht viel Zeit, viel Kraft, viel Energie, viel Gebet. Und die Frage ist, sind wir bereit dazu, das zu investieren? Bin ich bereit dazu, einen Abend auf der Couch aufzugeben, dafür, dass ich mich mit meinem Nachbarn treffe? Dass ich irgendwo den Kontakt mit Menschen um mich herum suche? Ist das möglich? Und das Problem ist, wir werden da viel, wenn wir uns darauf einlassen, werden wir viel investieren müssen an der Stelle. Jemand sagte mal aus der Pfalz, das braucht viel Grillfleisch und viel Rieslingschorle. Und auch das ist nicht die Garantie, dass es funktioniert. Ich kann mich 20 Jahre mit jemandem treffen, kann über den Glauben reden, kann für die Person beten, kann das Gefühl haben, da passiert irgendwas, da ist Offenheit. Ich kann das tun und machen und machen und machen. Und nach 20 Jahren sagt mir die Person, mit deinem Jesus kannst du mir den Buckel runterrutschen. Das ist mir scheißegal. Wir haben da nicht die Erfolgsgarantie. Und deswegen ist es so schwierig, uns darauf einzulassen, weil wir uns natürlich wünschen würden, wir gehen dahin, wir sind einmal lieb, wir sagen was von Jesus und zack, hat sich die Person bekehrt. Schön wäre es. Und ja, es gibt Beispiele, wo das auch so funktioniert, aber es braucht meistens deutlich viel mehr Zeit. Und das ist auch eine Form von Leid, auf die wir eingestellt sein müssen. Dass wir auch da Ablehnung erfahren. Aber nur weil es sein kann, dass Widerstände warten, heißt das ja nicht, dass ich deswegen nicht es versuche. Dass ich deswegen den Kontakt zu anderen Menschen aufgebe. Dass ich aufhöre, meinen Glauben sichtbar zu leben und auch davon zu reden. Ich lebe weiter für Jesus und vor allem Dingen, weil er eins von mir will. Nicht, dass ich erfolgreich bin, aber dass ich treu bin. Unser Auftrag ist, treu zu Jesus zu sein, treu ihm nachzufolgen. Ganz egal, ob es gerade gute oder schwierige Zeiten sind, ganz egal, ob ich was von ihm erlebe oder spüre, treu an Jesus dran zu bleiben. Mich an ihn halten, beschenken lassen, damit ich anders leben kann. Das andere Leben, was Menschen zum Nachdenken anregt, vielleicht auch beschämt, weil die Vorurteile, die andere über uns haben, gar nicht mehr passen, weil die gar nicht stimmen. Was wäre, wenn die Menschen in unseren Dörfern, in unserer Nachbarschaft plötzlich das Gefühl haben, die gehen zwar da oben auf den frommen Hügel, aber es sind ganz normale Menschen. Die machen ganz normale Sachen. Die sind gar nicht so komisch, wie ich gedacht habe. Die haben sogar Interesse an mir. Ich bin denen nicht egal. Anders leben in der Fremde. Wir üben das zuerst im Miteinander, was wir hier in der Gemeinde haben. Die Gemeinde als Trainingscamp sozusagen. Und dann aber natürlich auch mit den Menschen um mich herum. Ihnen zu zeigen, du bist mir nicht egal, weil du auch Gott nicht egal bist. Selbst wenn du nicht nach Gott fragst und mich in den Wind schießen willst, es ist nicht egal, wer du bist. Ich muss nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Ich vertraue auf Gott, den Gerechten, der die Kraft zum Durchhalten gibt, der mich fähig macht, anders zu leben. Dass ich vielleicht ein Fragezeichen aufstellen kann für Menschen um mich herum, in der Arbeit, in der Nachbarschaft, wo auch immer. Anders leben in der Fremde, zu Gottes Ehre. Ich bete mit uns. Herr Jesus, und du hast uns das vorgelebt, was es heißt, anders zu leben. Du warst ganz anders, als du auf dieser Erde warst. Hast dich nicht um deinen Willen und deine Wünsche und deine Vorstellungen gedreht, sondern hast dich ganz Gottes Willen unterstellt, warst bereit, zu den Menschen zu kommen, die nicht nach dir gefragt haben, die dich abgelehnt haben, die dich sogar ans Kreuz gebracht haben. Und du warst bereit, für die Menschen zu sterben. Und noch am Kreuz betest du, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und du hast sie gesegnet. Und Herr, das ist auch unser Auftrag, dass wir segnen sollen, statt zu fluchen. Dass wir in unserem Leben, in unserem Reden von dir weitersagen, wir brauchen deine Weisheit, zu sehen, wo du Menschen vorbereitet hast, wo du Offenheit geschenkt hast. Wir brauchen auch die Geduld und manchmal vielleicht auch das dicke Fell, auch den Widerstand auszuhalten. Aber wir wollen zu deiner Ehre leben. Und mit der Andersartigkeit, nicht unbedingt Schrulligkeit, aber dass wir anders sind, auch auf dich hinweisen. Schenk uns immer wieder, dass wir das leben können, dass wir nicht zugleich werden mit den Menschen um uns herum. Und lass es unser Leben, Herr, wie du uns gebrauchst in dieser Welt, anders zu sein und doch deine Zeugen zu sein. Amen.